Ja, ihr Lieben, es bleibt noch ein letztes Thema, das wir miteinander behandeln wollen. Ein Thema, das auch leider sehr aktuell und sehr wichtig ist, nämlich das Thema des charismatischen Lobpreises und der biblischen Anbetung. Und wir müssen feststellen, dort, wo die Lehren der charismatischen Bewegung immer noch vielerorts von bibeltreuen Gemeinden abgewehrt werden und man sagt, wir glauben das nicht, wir teilen diese Lehren nicht, dort sind die charismatischen Lieder inzwischen in sehr, sehr viele bibeltreue Gemeinden in der einen oder anderen Form eingesickert oder eingedrungen. Sie werden dort gesungen. Sie gelten als sehr, sehr jugendgemäß, als frisch und lebendig und besonders attraktiv, vor allem eben für jüngere Leute, aber nicht mehr nur für Jüngere. Ich bin ja auch schon in der Rock- und Pop-Generation aufgewachsen und bin jetzt 57. Und es gibt auch viele Ältere, die inzwischen diese Rock- und Popmusik sehr, sehr schätzen und ein Stück vielleicht sogar abhängig sind davon und die eben von daher auch die charismatischen Lieder als etwas Überlegenes einschätzen, als eine Musik, die besser geeignet ist, ihr Lebensgefühl auszudrücken als diese langweiligen, getragenen, älteren Choräle und Glaubenslieder, die nicht mehr so auf der Höhe der Zeit sind. So drücken das manche aus und so empfinden das viele. Und man hat also diese Lobpreislieder, die haben sich in den letzten 20, 30 Jahren also ganz massiv ausgebreitet und durchgesetzt. Man sieht es, dass selbst der Hensler Verlag eben da Liederbücher rausbringt, wie Feiert Jesus und solche Dinge, die eben von diesem charismatischen Geist geprägt sind. Dieses Thema hat in vielen bibeltreuen Gemeinden Anlass gegeben für schmerzhafte Spannungen, Streitigkeiten und sogar Spaltungen. Es ist immer wieder vorgekommen, dass jüngere Christen gesagt haben, wir wollen diese Lieder, wir wollen das alte Lied gut nicht mehr und wenn er das nicht macht, was wir wollen, dann gehen wir eben. Viele Älteste von bibeltreuen Gemeinden haben gegen ihre eigene Überzeugung nachgegeben, haben versucht zu sagen, naja, wenigstens ein bisschen charismatisches Liedgut wollen wir dulden, damit die Leute auch zufrieden sind, aber zu viel darf es nicht werden. Und haben manchmal feststellen müssen, dass sie zum Schluss doch die ganze Jugend verloren hatten oder große Teile davon. Und die mit dem bisschen, was ihnen zugestanden wurde, nicht mehr zufrieden waren und dorthin gegangen sind, wo die Post abgeht. Die Post abgeht, das heißt, in einer vollcharismatischen Gemeinde von heute wird Hip-Hop und Rock- und Pop-Disco getanzt zum sogenannten Lobpreis und zur Anbetung. Und das eine Stunde lang. Die Predigten sind oft nur noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang, aber der Lobpreis ist doppelt so lang und ist letztlich im Mittelpunkt der charismatischen Gemeinde. Dahin führt es irgendwo, aber die Anfänge sind oft sehr bescheiden, dieses oder jenes einzelne charismatische Lied. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Wie sollen wir das beurteilen? Manche jüngere, moderne Christen sagen, ach, das ist eine Geschmacksfrage. Die alten Knacker, die haben eben noch den alten Geschmack. Und wir haben einfach einen anderen Geschmack. Und dann lasst uns doch jede Musik nehmen. Ja? Es gibt so manche Leute, die sagen, alle Musik ist Gottes Musik. Gott freut sich, wenn er mit Rock und Pop und mit Hip-Hop und Hardrock gepriesen wird und genauso mit klassischer Musik. Das ist aber die Frage, ob das richtig ist. Und auch hier wieder, das ist keine Geschmacksfrage. Das ist keine Frage der persönlichen Meinung, sondern das ist eine Frage, wo das Wort Gottes als die verbindliche Richtschnur unseres Glaubens und unseres Lebens uns etwas zu sagen hat. Und auch hier wieder gilt, wir müssen studieren, wir müssen graben. Wir können das nicht so geschwind mal oberflächlich aus der Bibel rausfiltern, sondern da ist schon Bibelstudium nötig und biblische Betrachtung, damit wir zu einer fundierten Antwort kommen. Wir wollen das mit Gottes Hilfe versuchen in diesem letzten Vortrag. Und das Wichtigste ist, denke ich, erstmal, dass wir uns klar werden darüber, was lehrt eigentlich die Bibel über die Anbetung der Gemeinde. Diese Musik heißt ja Worship-Musik neudeutsch oder Anbetungs-Lobpreismusik. Und das bedeutet, sie ist ja eigentlich eingesetzt, um Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und die Frage ist, ist die charismatische Lobpreismusik für diesen Zweck geeignet oder nicht? Diese Frage wollen wir uns stellen und zuerst einmal eben die Frage dann stellen, was ist eigentlich Anbetung biblisch gesehen? Nun, wenn wir schon einmal allein mit dem Begriff Anbetung im Alten und im Neuen Testament beginnen, dann stellen wir interessanterweise fest, das sind eigentlich fast dasselbe Wort, dieselbe Wortbedeutung. Im Hebräischen wie im Griechischen ist da ein Wort gebraucht, das bedeutet Niederfallen vor einem Höheren. In Ehrfurcht, in Verehrung, niederfallen, auf den Boden fallen, sich flach auf den Boden legen vor einem höheren Wesen. Das bedeutet Anbetung, kann auch übersetzt werden mit Huldigung. Das wurde also auch dem Kaiser oder dem König entgegengebracht. Er wurde auch verehrt wie ein Gott. Deswegen hat Petrus das auch abgewehrt, als die Leute sich vor ihm niederwerfen wollten. Oder auch der Apostel Paulus in dieser heidnischen Stadt, wo er angebetet werden sollte, weil diese Art von Ehre eigentlich nur Gott zukommt, aber es wurde von den Heiden eben auch den Gottkönigen gehuldigt oder sie wurden angebetet. Also niederwerfen in Ehrfurcht vor jemand. Also das bezeichnet schon, dass hier Gott als der Allerhöchste angesehen wird, als der ewige Gott, vor dem wir Geschöpfe ganz gering sind und dem wir die Ehre geben, den wir anerkennen als jemand, der über uns steht. Und das gehört mit zu biblischer Anbetung. Es bedeutet Ehrfurcht vor Gott. Es bedeutet Verehrung des ewigen, heiligen, allmächtigen Gottes. Wenn wir nun sehen, wie ist diese Anbetung gemeint, dann gibt es eine wichtige Stelle da im Johannesevangelium. Dort spricht der Herr Jesus ausgerechnet zu einer Samariterin von Anbetung. Und das wollen wir miteinander lesen in Johannes 4, ab Vers 22. Wir lesen, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist eine ganz grundsätzliche Aussage. Sie zeigt uns, dass die synkretistische, gemischte Anbetung der samaritischen Heiden vor Gott unannehmbar war. Nun, da hätte jeder Jude gesagt, Amen, das weiß ich schon längst. Aber sie zeigt auch, dass die Anbetung der Juden vor Gott nicht dem entsprochen hat, was wirklich Gottes Wille und Gottes Wunsch war. Ja, auch die Juden haben Gott im Fleisch und äußerlich angebetet und die wahren Anbeter, die sollten Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das bezieht sich auf die Gemeinde. Das ist erst möglich durch die Gemeinde Jesu Christi, nicht durch das Judentum des Tempels und des Gesetzes. Und deswegen hat Gott hier auch eine neue Ordnung verkündet, eine neue Art der Anbetung. Und er sagt, im Geist und in der Wahrheit. Nun, was bedeutet Anbetung im Geist? Wie gesagt, wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir den Gegensatz dazu vielleicht uns erstmal vor Augen führen. Und der Gegensatz ist Anbetung im Fleisch. Anbetung im Fleisch, äußerliche Anbetung. Anbetung in bestimmten äußeren Formen. Das ist das Wesen des Judentums. Und auch das Wesen des Heidentums und zum Beispiel auch das Wesen der katholischen Kirche. Da können wir Anbetung im Fleisch ganz besonders gut sehen. Anbetung im Fleisch bedeutet äußerliche Riten in einem äußerlichen Heiligtum. Wir wissen um die Stiftshütte bzw. den Tempel. Das war ein Heiligtum aus Steinen, ein heiliger Ort, der aber im Grund eben nur ein äußerlicher Bau war. Der im Grund, die Bibel sagt es im Hebräerbrief, nur ein Schattenbild war des wahren Heiligtums. Und das wahre Heiligtum war im Himmel und es war geistlich. Und die Juden haben auf der Erde im Fleisch angebetet. Das heißt, sie haben eine äußerliche Anbetung gehabt. Sie konnten nichts anderes. Ja? Sie haben Opfer gebracht. Das gehört auch zur Anbetung. Und zwar äußerliche Opfer. Tiere, Stiere und Kälber. Das Blut von Böcken und Kälbern. Und die Bibel sagt, das kann Sünde nicht wegnehmen. Das kann letztlich Gott nicht angenehm sein. Opfer und Brandopfer hast du nicht gesucht. Ja? Das heißt, es war eine vorläufige Ordnung. Das war eine äußerliche Anbetung, die war in Ordnung für die Zeit des Gesetzes, aber sie war nicht das, was Gott wirklich gesucht hat. Sondern das, was Gott gesucht hat, musste wesenhaft sein, musste geistlich sein. Und das kommt erst in der Gemeinde, durch Jesus Christus. Das heißt, Anbetung im Geist ist innerliche Anbetung. Anbetung im Geist hat nichts mit äußeren Formen zu tun. Anbetung im Fleisch, ich habe das gesagt, die katholische Kirche, das Musterexemplar davon. Was heißt es? Nun, wenn wir in eine katholische Kirche hineingehen, ich nehme mal eine gotische, die sind mir noch die liebsten gewesen, aber das ist ganz egal, dann findest du einen dunklen Raum, du findest farbige Fenster, Lichteffekte, du hast eine hohe Kirche, du fühlst dich ehrfürchtig und klein, da gibt es Lichter. Da gibt es goldene Altarbilder, da gibt es Kerzen, da ist ein Priester in einem besonderen Gewand, da wird Weihrauch versprüht, da gibt Orgel oder irgendwelche anderen Sphärentöne, gregorianische Gesänge von irgendwelchen Mönchen und der Mensch erschauert und fühlt sich heilig, religiös angesprochen. Ja? Was ist angesprochen? Die Seele, das Fleisch. Ja? Und das ist fleischliche Anbetung. Äußere Riten, äußere Formen, äußere Mittel, den Menschen in eine ehrfürchtige, andächtige Stimmung zu versetzen. Ein Ritus, immer das Gleiche, lateinische Formeln. Ja, die Monstranz wird hochgehalten. Ja. Irgendeine Formel wird gesprochen. Was ist das jetzt? Ah ja, das ist es. Ja. Das ist fleischliche Anbetung. Und was ist Anbetung im Geist? Anbetung im Geist heißt, dass da ein Mensch in Christus durch den Heiligen Geist in das himmlische Heiligtum eingeht. Der Hebräerbrief zeigt uns, wie und warum. Den Weg hat uns der Herr Jesus freigemacht durch sein Blut. Aber wir kommen im Geist in das himmlische Heiligtum, in der Gottesherrlichkeit und Gegenwart. Und dort bringen wir Opfer dar. Und natürlich können das keine äußerlichen Opfer sein. Das kann weder Klatschen noch Tanzen sein. Das können keine blutigen Tieropfer sein. Das kann nur die Verehrung des menschlichen Herzens durch den Geist Gottes sein. Ja? Dort können nur geistliche Opfer dargebracht werden. Und genau dazu sind wir nach dem ersten Petrusbrief berufen. Ein heiliges Priestertum, das geistliche Opfer darbringt vor Gott, die wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und das ist unsere Aufgabe. Wir treten im Geist ins himmlische Heiligtum. Wir geben dort Opfer des Lobes, bringen wir da vor Gott. Und das ist das, was Gott wirklich gesucht hat. Und das ist das, was der Herr Jesus in der Gemeinde bringen wollte. Er wollte ein Volk erlösen, das diesen Priesterdienst auf geistliche und nicht auf fleischliche Weise tut. Ich möchte dazu vielleicht noch einmal lesen aus dem ersten Petrusbrief. Diese bekannte Stelle, 1. Petrus 2, Vers 5. Ich lese mal schon ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem Herrn Jesus Christus nämlich, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann in Vers 9 heißt es nochmal, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Also die Berufung der Gemeinde ist es, im himmlischen Heiligtum geistliche Opfer darzubringen. durch Jesus Christus. Und das ist etwas ganz anderes als die äußerliche Anbetung des Judentums. Das ist letztlich die Erfüllung dessen, von dem das äußerliche Anbetungssystem des Judentums nur ein Schatten war. Ja, eine Vorschattung. Und das bedeutet, dass hier die Anbetung der Gemeinde auch eine andere Grundlage und auch andere Formen hat, als die Anbetung Israels, die äußerlich dem Fleisch nach ging. Ja? Also Anbetung im Geist heißt innerlich und auch heißt natürlich nur durch den Geist Gottes möglich, der in uns wohnt. Das heißt, ein nicht wiedergeborener Mensch kann Gott nicht anbeten, so wie es ihm wohlgefällig ist. Ja? Wir können es nur durch Jesus Christus, nur durch sein Blut können wir eingehen in das himmlische Heiligtum, nur durch sein vollkommenes Opfer. Und dann aber haben wir eigentlich darin die höchste Form der Gemeinschaft mit Gott, die überhaupt denkbar ist. Weitaus mehr, als das Volk Israel hatte. Selbst der hohe Priester im Innersten des Heiligtums war Gott nicht so nahe, wie wir es sein dürfen. Durch diese Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Das ist also eine ganz, ganz kostbare Wahrheit von diesem priesterlichen Dienst der Gemeinde, von diesem heiligen Priestertum, von den geistlichen Opfern. Das heißt, die sind nicht äußerlicher Art, sondern geistlicher Art und wir bringen sie im Geist dar vor Gott. Das ist Anbetung im Geist. Und Anbetung in der Wahrheit, auch das wollen wir vielleicht nochmal miteinander betrachten. Nun, das bedeutet, dass auf der einen Seite, objektiv gesehen, wir nur anbeten können, weil Gott uns in seinem Wort sich geoffenbart hat. Ja? Die Bibel sagt ja, heilige sie in der Wahrheit, Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Oder anders ausgedrückt, unsere Anbetung muss biblisch sein. Wir können von Gott nur das ausdrücken. Wir können Gott nur für das preisen, was er sich in seinem Wort uns gegenüber geoffenbart hat. Ja? Unsere Anbetung muss biblische Begriffe verwenden. Ja? Ich sage immer als abschreckendes Gegenbeispiel dieses Lied, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ja? Ich muss ehrlich sagen, das finde ich nirgends in der Bibel. Ja? Das ist ein flaches, fleischliches, seelisches Bild, das uns die Größe Gottes im Grund verbirgt. Ja? Das ist unbiblische Anbetung. Biblische Anbetung muss sich auf das stützen, was Gott in seinem Wort von sich geoffenbart hat. Ja, ich kann sagen, Herr, du bist heilig. Das weiß ich, weil es Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Ja, das kann ich vor ihn bringen. Herr, du bist die Liebe. Das weiß ich auch aus dem Wort. Ja, und in dieser Form ist also Anbetung, biblische Anbetung, gebunden an die Selbstoffenbarung Gottes im Wort. Und die andere Seite ist die subjektive Seite. In Wahrheit anbeten bedeutet, ich muss wahrhaftig sein in meiner Anbetung. Ich kann nicht Gott für seine Liebe preisen und habe Groll gegen meinen Bruder oder meine Schwester im Herzen. Ich kann nicht Gott dafür preisen, dass er mir alle meine Sünden vergeben hat und ich habe noch unbereinigte Sünde und lebe womöglich in ihr und tue keine Buße. Das ist nicht Anbetung in der Wahrheit. Ja? Also das heißt, Anbetung in der Wahrheit fordert, dass wir die Dinge, die wir mit unseren Lippen aussprechen, auch im Inneren so meinen. Anbetung in Wahrheit bedeutet auch, dass ich lieber vielleicht einmal so ein ganz heiliges Hingabelied nicht mitsinge. Habe ich auch schon gemacht. Anstatt dass ich über den Zustand meines Herzens heuchlerisch hinweg irgendwelche Bekenntnisse vor Gott kundtue. Ja? Wir müssen uns manchmal ein bisschen überlegen, was wir da singen. Das meint Gott ernst. Das sollten wir auch ernst meinen. Ja? Man singt so leicht, mein Alles gebe ich dir hin. Ja? Aber das sollten wir nicht so leichtfertig singen. Ja? Es ist gut, wenn wir es wirklich ernsthaft singen können. Aber versteht ihr? Das ist auch Anbetung in der Wahrheit. Ja. Und was sind diese geistlichen Opfer, die wir vor Gott darbringen können? Nun, ich denke, auf der einen Seite ist es das Opfer unser Selbst. Römer 12, 1, ja, das ist, denke ich, da die eine Seite. Lesen wir das vielleicht auch mal miteinander. Auch das führt uns weg von irgendwelchen sentimentalen Hingabeformeln und irgendwelcher Ekstase und irgendwelcher Euphorie. Ihr Lieben, echte Anbetung kostet uns einen Preis. Sie bedeutet echte Selbstverleugnung, sein Eigenleben in den Tod geben. Und das kann man nicht irgendwie romantisch überspielen und mit irgendwelchen Rock- und Popmelodien, sondern das ist eine ganz ernste, heilige Sache. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja? Also Anbetung ohne Hingabe ist nicht echt. Ja? Und zwar nicht irgendeine schnulzige, gemachte, seelische Hingabe, sondern geistgewirkte Hingabe. Und die kostet dich im Prinzip alles. Ja? Die ist, wenn ich sage, ich gebe mein Eigenleben in den Tod, dann muss da eine Wirklichkeit dahinter stehen. Ja? Nicht im Sinne eines Perfektionismus, ja, das machen wir nie völlig, aber es muss trotzdem real sein, ja, nicht nur ein frommes Geschwätz. Und dann die andere Seite finden wir im Hebräerbrief, in Hebräer 13. Und da lesen wir in Vers 15, durch ihn, nämlich durch Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Gott möchte, dass wir ihn loben und preisen. Ja. Wenn wir das in Aufrichtigkeit tun, dann ist es ein Opfer, das vor Gott angenehm ist. Oder in der Offenbarung ausgedrückt, diese Gebete steigen wie ein Weihrauch auf. Das ist wie das Weihrauchopfer vor dem Räucheraltar im irdischen Heiligtum. Ja? Das ist kostbar vor Gott, wenn es aus aufrichtigen Herzen kommt. Das ist unser geistlicher Gottesdienst. Das sind die Opfer, die wir darbringen dürfen als Priester Gottes vor Gott. Und diese Anbetung der Gemeinde, wie gesagt, sie hat heilsgeschichtlich geschehen, steht sie in einem Gegensatz zu der Anbetung Israels. Und das ist wichtig, weil die pfingstlerische und charismatische Worship-Bewegung ist im Grund eine heilsgeschichtliche Verfälschung. Sie bringt den äußerlichen Gottesdienst Israels in den geistlichen Gottesdienst der Gemeinde hinein. Nun, wie meine ich das? Ich habe vorher gesagt, charismatischer Lobpreis bedeutet heute in vielen Gemeinden, dass ekstatische Jugendliche zum Teil im Minirock und völlig enthemmt Disco tanzen bis zum geht nicht mehr und dabei meinen, sie würden Gott anbeten. Der klassische Bezug ist immer David. David, der vor der Bundeslade hertanzt. Ja, das ist auch so eine Lieblingsstelle der Charismatiker. Und dann wird es natürlich in den Psalmen, klatscht in die Hände, tanzt, Zimbeln und so weiter. Zimbeln wird mit Schlagzeug gleichgesetzt, ja, das andere mit E-Gitarre. Und dann scheint man doch da wirklich den charismatischen Lobpreis im Alten Testament zu finden. Nur ist ein Problem. Der Herr Jesus hat gesagt, die Anbetung der Gemeinde ist etwas anderes als die Anbetung Israels. Die Anbetung der Gemeinde erfolgt nicht im Fleisch, nicht mit äußeren Gebärden, nicht mit Tanzen und Klatschen, selbst wenn das für die Israeliten zum Teil ein Ausdruck ihres Lobes gewesen ist, und das war es ganz sicherlich, heißt es noch lange nicht, dass das für uns der Fall ist. Die Anbetung Israels war im äußeren Heiligtum. Die Israeliten durften noch nicht einmal bis ins Heiligtum hinein. Sie konnten nur im äußeren Vorhof sein. Nur die Leviten konnten im inneren Vorhof sein und nur die Priester im eigentlichen Heiligtum. Ja? Die Israeliten waren ausgesperrt, weil sie eben im Fleisch waren, weil sie Gott nicht nahen konnten aufgrund ihrer Opfer von Kälbern und Böcken. Das war für Gott nicht eine ausreichende Heiligung, damit sie ins Allerheiligste kommen konnten. Also wenn wir von Vorbildern sprechen, dann ist ein alttestamentliches Vorbild für uns Gläubige der Dienst der Priester, besonders des hohen Priesters im innersten Heiligtum. Ja, das ist unser Gegenbild. Wir sind Priester, wir sind nicht Leviten, wir sind nicht das Volk draußen, sondern wir sind Priester im Heiligtum. Und nun wissen wir ganz klar, dass der Priester im Heiligtum ganz gewiss nicht getanzt und geklatscht hat. Er hat dort auch keine Zimbeln reingenommen. sondern dieser Dienst ging in Würde und Stille vor sich. Ja, der war auch genau vorgeschrieben. Da konnte niemand plötzlich anfangen, irgendwas aus sich selber da rauszutanzen oder rauszuholen, sondern das war ein ganz ehrfurchtgebietendes, heiliges, eine heilige Handlung, wenn der Hohepriester einmal im Jahr mit dem Blut in das Innerste hineinging, um es zu sprengen. Ja? Also das heißt, wir haben einen heilsgeschichtlichen Unterschied zwischen der äußeren Anbetung Israels und der geistlichen Anbetung der Gemeinde. Weil wir im himmlischen Heiligtum dienen, können wir nicht tanzen und klatschen und jubeln und die Zimbeln rauschen lassen. Das ist nicht unser Weg, sondern Anbetung im Geist bedeutet Anbetung in Zucht und Stille, eine innerliche Anbetung. Ja, deswegen ist es auch interessant, dass wir nachher lesen werden, singt dem Herrn in euren Herzen, heißt es gleich zweimal, wenn es um geistliche Lieder geht. Ja. Da geht es nicht um die äußere Show und um das, wie viel Dezibel und wie viel E-Gitarren und wie viel Leadsänger, sondern da geht es um was ganz anderes. Ja. Und das verwischen die Charismatiker und damit richten sie eine riesige Verderbnis in der Gemeinde Jesu Christi an. Sie bringen die äußerliche, fleischliche Anbetung Israels in die Gemeinde und das ist Sünde. Jetzt, wo das Wesen gekommen ist, die Anbetung im Geist und in der Wahrheit, da ist die Anbetung im Fleisch Gott in absolut nicht mehr wohlgefällig. Das müssen wir verstehen. Anbetung im Geist fordert auch Ehrfurcht vor Gott. Eine ehrfürchtige Herzenshaltung. Die Charismatik ist unter anderem deshalb auch eine üble Verderbnis, weil sie die Ehrfurcht vor Gott zerstört. Gott ist für sie ein Kumpel. Hey, Jesus, lass uns mal miteinander tanzen. Ja, so läuft das heute ab. Und das ist ein Gräuel vor Gott, sage ich mal ganz knallhart. Ja, das ist absolut nicht das, was unserer Stellung in Christus entspricht. Und deswegen müssen wir da aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen. Die Charismatiker verwenden für ihre Worship viele Bibelstellen, aber sind fast alles alttestamentliche Bibelstellen und sie beziehen sich auf die Anbetung der Israeliten im Vorhof. Ja? Da gibt es sogar Lieder, die das eben sagen. Ja? Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Ja? Aber wir sind nicht im Vorhof, wir sind im Heiligtum und dort verhalten wir uns anders. Ja? Also das ist so eine ganz grundsätzliche Sache, die uns wichtig ist. Die nächste Frage ist Musik und Anbetung. Erstmal deutlich machen, Anbetung ist nicht gleich Anbetungslieder. Wenn wir die Bibel studieren, ein großer Teil der in der Bibel niedergeschriebenen Anbetung ist freies Gebet von Heiligen vor Gott. Also nicht Lieder, sondern gesprochenes Gebet. Und die Grundform der Anbetung ist unser freies Gebet als Priester vor Gott, wo wir Gott preisen. Ich habe das seit vielen Jahren mir zur Angewohnheit gemacht, das jeden Morgen in meiner stillen Zeit zu tun. Ich denke, das ist auch nach den Gedanken Gottes, dass wir jeden Tag, nicht nur in der Gemeinde, sondern ganz persönlich Gott anbeten und preisen, und zwar in unserem freien Gebet, in unseren eigenen von der Bibel her empfangenen Worten. Und das ist die Grundlage. Auch das gesprochene Gebet, die Brüdergemeinden tun das in Brotbrechen, das finde ich sehr schön so, ja, dass da freies, gesprochenes Gebet von der Gemeinde zu Gott aufsteigt. Aber natürlich ist es von der Bibel her so, dass auch Loblieder, Anbetungslieder, eine wichtige Rolle spielen in diesem heiligen Priesterdienst der Gemeinde. Ja, das ist so. Und dann ist die Frage, was für Lieder sind Gott wohlgefällig in diesem Dienst der Anbetung? Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was sagt denn die Bibel über Musik? Wie gesagt, wir haben vorher schon gehört, die moderne Linie ist, jede Musik ist Gottes Musik. Alle Musik ist vor Gott wohlgefällig. Ganz egal, ob Hip-Hop, Rap oder sonst was, alles ist okay. Ihr Lieben, und ich glaube, dass das absolut falsch ist. Dass das einer biblischen Prüfung überhaupt nicht standhält. Wenn wir nämlich mal untersuchen, was die Bibel über Musik sagt, dann stellen wir ganz schnell fest, dass die Bibel zwei Arten von Musik kennt. Gottlose Musik und gottwohlgefällige Musik. Und die werden durchaus klar getrennt. Und die erste Erwähnung von Musik ist übrigens die gottlose Musik. In 1. Mose 4, Vers 21 wird Jubal als Vater aller Harfen- und Flötenspieler bezeichnet und der ist aus der gottlosen Linie Kains. Ja? Das geht weiter, zum Beispiel Hesekiel 26, Vers 13 heißt es, und ich werde dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen und der Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. Die Heiden hatten Vergnügungsmusik. Schon damals, das ist nicht erst eine Sache von heute. Ja? Rock- und Popmusik gab es sozusagen schon viel früher. Ja? Musik zur Vergnügung. Ja? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja? Dazu gehört auch Musik. Und das ist eine Todesmusik. Das ist eine Musik, die letztlich die Seelen abhält davon, sich zu bekehren, die der blinden Vergnügung und der Berauschung der Sinne gedient hat, schon damals und heute erst recht. Und diese Musik kennt die Bibel auch und sie verwirft diese Musik ganz klar und deutlich. Die Bibel kennt auch Anbetungsmusik der Götzendiener. Ganz interessant. Wir haben ein Lobpreisorchester des Götzendienstes geschildert in Daniel 3, Vers 5. Und das ist ganz schön reich bestückt. Ne? Da heißt es, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Ne? Das ist genau das. Ja, es gab immer schon Musik, die die Leute anheizen sollte zur Ekstase, zur Götzenanbetung, zur dämonischen Besessenheit. Ja, diese Musik kennen wir in Afrika, die Trommelrhythmen, wo die Leute tanzen, ja, da wird auch getanzt, Worship-Tanz, bis die Geister über sie kommen, bis sie besessen werden. Ja, und das ist dann der Höhepunkt des Rituals. Und genauso kennen wir das in Tempeltanz in Indien, ja, Sitar-Klänge bis zum geht nicht mehr, genau dasselbe, Ekstase, Geister, Dämonie und Götzendienst. Also diese Dinge nennt die Bibel beim Namen und sie sind vor Gott ein Gräuel. Ganz klarer Fall. Auf der anderen Seite finden wir in der Bibel ganz klar auch schon Musik zur Ehre Gottes. Musik zum Lobe Gottes. Das erste, was wir da finden, ist in 2. Mose 15 das Lied der Erlösten, nachdem sie durch das Rote Meer geführt worden sind von Gott. Ja, und wir finden immer wieder Lieder der Erlösung, Dank für die Rettung, 4. Mose 21 oder das Lied der Deborah und des Barak in Richter 5. Und natürlich ganz besonders im Vordergrund die Lieder der Psalmen. Die Psalmen haben ja einen Doppelcharakter, sie sind gesprochene Gebete und sie sind zugleich auch Lieder, Loblieder für Gott. Und darin sehen wir, dass Gott solche Loblieder ganz gewiss wohlgefällig sind, dass das etwas Wertvolles, etwas Wichtiges ist, Gott mit Psalmen und geistlichen Liedern zu loben. Das sehen wir schon im Alten Testament. Im Neuen Testament finden wir auch geistliche Musik. Wir finden diese zwei grundsätzlichen Aussagen, die will ich mit uns lesen aus Epheser 5. Epheser 5, Vers 19 und 20. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann in Kolosser 3, die andere Stelle, die ganz ähnlich das ausdrückt. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Es fällt uns auf, hoffe ich, dass beides mal betont wird in euren Herzen. Wir haben schon gesehen, geistliche Anbetung findet nicht in den Füßen und in den Händen statt, sondern in den Herzen. Die hat es noch nicht mal nötig, dass wir laut werden. Ja, sie ist eigentlich zuallererst innerlich. Aber natürlich kann sie auch äußerlich werden. Aber wichtig ist, dass das geistliche Lieder sind. Ja? Die Pfingstler haben die Frechheit zu sagen, das sind Zungengesänge. Ja? Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern geistliche Lieder sind einfach vom Geist Gottes geleitete Lieder. Ja? Lieder, die geistlichen Gehalt haben und die auch auf eine geistgewirkte Weise zustande gekommen sind. Der Gegensatz ist wieder fleischlich. Ja? Fleischliche Lieder, die Seele nur anrühren, die letztlich den Geist verdunkeln sogar und beflecken. Also solche Lieder möchte Gott, wir sollen lieblich sein oder in Gnade. Das drückt auch etwas aus, dass Hardrock zum Beispiel und irgendwelche solche manipulativen Dinge ganz gewiss keinen Platz haben in geistlicher Musik. Ja? Wenn sie lieblich sein soll, in Gnade sein soll, dann drückt es auch aus, dass der Inhalt, der geistliche Inhalt der Lieder auch ein Stück ausgedrückt werden muss durch die Art der Musik. Nun, der nächste Punkt, den wir miteinander behandeln müssen, ist nochmal vielleicht das Argument mit der neutralen Musik. Ich behaupte, es gibt keine neutrale Musik nach der Bibel. Wir haben ja schon diese verschiedenen Urteile gesehen, die weltliche Musik und die geistliche Musik. Aber auch vom Grundsatz her müssen wir sagen, es gibt keine völlig neutralen Kulturäußerungen des Menschen. Das ist vielleicht ein bisschen weitgehend, aber ich würde sagen, die Bibel sagt deutlich, der verfinsterte Mensch, der von Gott getrennte, finstere Mensch, der kann mit seinem verfinsterten Verstand und Sinn eigentlich auch nur Finsternis hervorbringen. Ja, Dinge, die für Gott nicht taugen. Wenn die Charismatiker und andere leichtfertige Propagandisten sagen, jede Musik ist Gottes Schöpfung, dann ist es einfach eine Verführung und eine Irrlehre. Das stimmt nicht, ja. Wir müssen da nämlich unterscheiden. Es ist ganz klar, dass Gott die Fähigkeit zur Musik dem Menschen gegeben hat. Das ist eine Sache Gottes des Schöpfers. Auch dass Töne und Klänge Harmonien haben, das hat Gott gemacht, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist, was hat der Mensch mit dieser Gabe Gottes angefangen? Ich bin ja nur Germanist und es gibt ja da ganz parallel, Gott hat uns auch die Fähigkeit gegeben zu sprechen. Er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, zu dichten und Sprache ästhetisch schön einzusetzen. Ja? Aber was hat der Mensch aus dieser Fähigkeit gemacht? Wenn wir uns anschauen, die Produktion der Literatur, die Gedichte, die Dramen, die Theaterstücke, ich würde mal sagen, 95-99% sind Gott ein Greuel, ja? Sind nichts anderes als Produktion der Sünde, sind oft Lästerung Gottes, ja, und zwar auch ästhetisch wunderschöne Gedichte, die einfach Götzendienst sind, Heidentum, ja. Dinge, die aus der Finsternis kommen. Ich denke an Goethe, ja, das war ein Finsternismensch, ja, ein Okkultist. Der hat schöne Gedichte geschrieben, aber die waren im Dienste des Teufels und nicht im Dienste Gottes. Versteht ihr? Der Mensch ist verantwortlich, was er aus seiner Sprechfähigkeit und der Fähigkeit zum ästhetischen Produktion von Sprache macht. Und der sündige Mensch wird nichts rausbringen, was vor Gott wohlgefällig ist. Und genau dasselbe gilt auch für die Fähigkeit des Menschen, Musik zu machen. Sie ist nämlich durch die Sünde verdorben und eingefärbt. Und deswegen wird ein sündiger Mensch im Prinzip auch nicht vor Gott wohlgefällige Musik hervorbringen können. Ja? Es gibt keine neutrale Kulturäußerung der Menschen. Ja? Entweder Licht oder Finsternis. Ich weiß nicht, wo da irgendwo ein Zwischenzustand sein soll. Also das ist mal so eine ganz grundsätzliche Sache. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch wichtig ist. Also wenn wir feststellen, das geistliche Urteil über Musik ist ein Stück, setzt voraus, dass wir erst einmal auch geistlich wirklich ein unbeflecktes und unbeeinflusstes Urteil haben. Und ich würde mal ganz klar sagen, 80-90% aller Menschen heute, auch der meisten Christen, sind vorgeprägt und befleckt durch das Hören von weltlicher Rock- und Popmusik. Weltliche Rock- und Popmusik, da werden wir noch drauf kommen, ist ein Stück dämonische Musik. Ist nicht neutral, sondern ist Finsternis. Und wenn ich weltliche Rock- und Popmusik mit Genuss höre, dann werde ich zum Beispiel ganz klar im Regelfall dafür sein, charismatische Musik in der Versammlung, in der Gemeinde zu dulden. Weil das ist im Grunde nichts anderes. Und was mir in der Welt gefällt und im Alltag, das gefällt mir auch in der Gemeinde. Das ist ein Problem, weil viele junge Menschen genau deshalb sagen, weg mit den langweiligen Liedern, wir wollen das, was Pep hat, das Charismatische, weil sie nämlich im Alltag weltliche Rock- und Popmusik konsumieren, zum Teil auf einer ganz üblen Ebene. Ja? Und damit ist ihr Geist befleckt und ihre Gesinnung vorgeprägt mit einem Vorurteil. Ja? Also ein gesundes geistliches Urteil über Musik setzt voraus, dass ich mich von weltlicher Musik ein Stück gereinigt habe, die mich sonst unter Umständen in einem Vorurteil beeinflussen könnte. Und viele, die heute da diskutieren und streiten, haben das nicht getan. Ja? Also das einfach mal so als Grundlage. Wenn wir jetzt genauer uns anschauen, was ist eigentlich jetzt mit den charismatischen Lobpreisliedern los? Dann möchte ich vielleicht zunächst mal an den Anfang so eine Schilderung dieses charismatischen Lobpreisrituals stellen. Ich denke, die meisten von euch kennen das nicht aus eigener Anschauung, beziehungsweise nur gelegentlich. Meine Frau war lange Zeit Lobpreisleiterin bei uns in dieser charismatischen Gemeinde und ich selber war lange Zeit im Lobpreisteam. Das heißt, ich stand da vorne und durfte mit einheizen, um die Leute da so richtig in den Lobpreis zu bringen. Und von daher kann man da ein bisschen was dazu sagen. Diese charismatischen Lieder sind ja alle komponiert und getextet worden mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich dem Lobpreisritual der charismatischen Gemeinden zu dienen. Sie sollten dem charismatischen Lobpreis benutzt werden. Und dieser charismatische Lobpreis ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Ritual, das wir in fast jeder Veranstaltung von Charismatikern finden. Also es muss fast immer irgendwie wenigstens 2, 3 Lobpreislieder am Anfang gesungen werden, sonst ist alles ziemlich fade und öde und tot. Und dieses Lobpreisritual spielt eben in den wirklichen Versammlungen oft die Hauptrolle, mehr als die Wortverkündigung. Und es kann manchmal bis zu 1,5 Stunden lang gehen. Und es besteht darin, dass immer wieder bestimmte Lieder, Lobpreislieder gesungen werden. Und zwar wird es von der Lobpreisgruppe, von den Lobpreisleitern genau gesteuert. Das ist ein Mann, der unter diesem falschen Geist steht und der genau empfindet, jetzt ist die Versammlung an dem Punkt und jetzt brauche ich noch das Lied und jetzt kommt ein Zungengesang und jetzt kommt noch mal eine Wiederholung und jetzt noch mal eine Wiederholung. Oder dann sagt er mal, jetzt haltet euch alle an den Händen und jetzt sagt alle miteinander Halleluja, sagt es noch mal. Ja? Und so wird eine Stimmung aufgebaut und durch Wiederholungen, durch Zungengesänge ganz bewusst eine Stimmung aufgebaut, wo zum Schluss die ganze Masse dasteht und ohne jede kritische Distanz nur noch sagt, komm, jetzt will ich's, jetzt will ich das Erlebnis, jetzt will ich die Gegenwart Gottes spüren, jetzt soll der Geist über mich kommen. Und dann kommt der Geist über sie. Und es gibt Ekstase, Euphorie, man ist ein Stück wie weggetreten, das ist so ein bisschen ein tranceähnlicher Zustand, ein rauschähnlicher Zustand, fühlt sich schön an, gar keine Frage. Aber genau da kommt der falsche Geist. Genau an dem Punkt, den übrigens der Lobpreisleiter mit Durchbruch bezeichnet, den er genau kennt, ja, der weiß ganz genau, wenn es passiert ist, dass alle gleichgeschaltet sind, dass keiner mehr im Raum ist, der irgendwie kritisch ist. Und dass alle nur noch darauf warten, jetzt soll der Geist kommen. Und dann kommen die Heilungen, die Prophetien. Dann schreien die Leute plötzlich los, Dämonen werden ausgetrieben oder irgendwelche anderen Dinge. Die kommen erst nach dem Durchbruch. Und wenn der Durchbruch fehlt, wenn der Lobpreis daneben geht, das kommt manchmal vor, dann ist die ganze Versammlung aus dem Takt. Dann sind die Leute frustriert, es passiert nichts, ja? Keine Gaben, keine Propheten, keine besonderen Kitzelsituationen. Und der Kitzel und der Kick bleibt aus, das Höhenerlebnis, und dann ist alles flach und fade. Ja? Und jeder geht wie ein geprügelter Hund nach Hause und hofft, dass es das nächste Mal besser wird. Ja. Das ist ernst. Ja. Und letztlich sind diese Lieder dazu geeignet, genau diese Stimmung der Euphorie, der Trance und dieser Offenheit, diese totale Öffnung für die Gegenwart Gottes, ja, Komm, ich will dich spüren. Du bist gegenwärtig. Ich spüre dich. Ich fühle dich. Komm mir näher. Und so geht es die ganze Zeit. Das ist auch eine seelische Manipulation. Ja? Und dann immer wieder die Wiederholung. Nochmal der Refrain. Nochmal der Refrain. Wir haben manche charismatische Lieder, dann singst du dieselben Satz 10, 20, 30 Mal. Ja? Und das ist schon wie ein Mantra. Ja? Der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Also diese Dinge sind aber Psychotechniken, mit denen wird erreicht, dass die Versammlung unter diesem Geist kommt und niemand fragt mehr wenn und aber und jeder findet die Predigt gesalbt, auch wenn noch so viel Unfug geredet wurde und gar keine biblische Substanz da ist. Ja, das wird gar nicht mehr hinterfragt. Ja? Und dahin steuert das Lobpreisritual. Das ist der Zweck dieser Lieder. Und das müssen wir bedenken. Ja, die haben eine manipulative Macht über die Menschen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Woher kommt denn diese Macht? Nun, wir können mal ein Experiment uns überlegen. Überlegt euch mal so ein paar charismatische Lobpreissongs und jetzt singen wir die mal auf die Melodie vom pietistischen Gemeinschaftsliederbuch, ja? 17. bis 18. Jahrhundert. Was meint ihr? Kommt der Kick? Kommt die große Stimmung? Ich kann euch sagen, die kommt nicht. Die kommt ganz gewiss nicht. Wir haben zum Beispiel im Lobpreisteam nie mehr als ein altes Lied eingebaut und das nur am Anfang. Wenn du das am Ende gebracht hättest, wäre die ganze Stimmung auseinandergebrochen. Das kannst du nicht machen. Es müssen die neuen Lieder sein. Es muss Rock- und Popmusik sein. Und das sagen die Charismatiker auch ganz schamlos und offen, dass sie bewusst Rock- und Popmusik einsetzen. Ich will da mal ein paar Zitate sagen. Martin Bühlmann, Basileia Bern, auch ein bekannter Lobpreisleiter, hat geschrieben, und so sehr er auch verteufelt wurde, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Das ist eine steile Aussage, ja, dass Gott Rock'n'Roll benutzt, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Ja. Aber das ist denen ihre Überzeugung. Oder Arne Kopfermann, deutscher Lobpreisleiter, sagt, heute kann man einmal abgesehen vom Text Lobpreismusik und sonstige Popularmusik stilistisch oft kaum unterscheiden. Mit anderen Worten, Leute, wir machen Rock und Pop, wie die Welt auch. Ist doch klar, oder? Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Ja, wie sehen wir denn das mit der Rock- und Popmusik? Ist das was, was in Ordnung ist? Können wir das unbedenklich in der Gemeinde Gottes für die Anbetung verwenden? Nun, weltliche Experten für Rock- und Popmusik sind bedauerlicherweise da sehr offenherzig. Die haben kein Gespür für das, was christliche Rock- und Popmusiker gerne hinter dem Berg halten würden. Ja, sie sagen nämlich ganz offen, die Wurzeln der Rock- und Popmusik liegen in der Götzenanbetung der Afrikaner. Ja, in diesen Trommelrhythmen und Trommelliedern, mit denen sich die afrikanischen Götzendiener in Ekstase getanzt haben, um von den Dämonen besessen zu werden. Das ist die Wurzel. Dazu kommt dann, dass wir über die Voodoo-Musik, ne, das sind so Sachen, das kann man jetzt vernachlässigen, dazu kommt eine andere Quelle, die ist aber nicht weniger dämonisch, und das ist die psychedelische Musik, die Sitar-Musik der Yogis und der hinduistischen Götzenanbeter, die eine ganz andere Methode hatten, um ihre Leute in Trance zu versetzen. Aber genau dasselbe Effekt, dass nämlich die Leute für Dämonen offen sind, funktioniert da ganz genauso. Und diese beiden Quellen sind in der Rock- und Popmusik zusammen vermischt und bewirken, dass die Rock- und Popmusik eine dämonische Verführung sondersgleichen ist. Und zwar ganz unabhängig vom Text. Der Text hat überhaupt nicht die entscheidende Wirkung, sondern die Musik. Und das ist zum Beispiel etwas, ich hoffe, ihr habt schon mal gehört von dem Bruder Adolf Kraul, einem Musikwissenschaftler und gläubigen Bruder, der eine Untersuchung gemacht hat über Rock, Pop und Technomusik und ihre Auswirkungen. Der zitiert dort wissenschaftliche Studien von Psychologen, die zum Beispiel herausgefunden haben, dass wenn man Rock- und Popmusik sich wirklich anhört und sich da hineingibt, dass da innerhalb von Minuten die Gehirnströme sich signifikant verändern. Ja? Das heißt, das Bewusstsein wird herabgesetzt, die Leute kommen in eine Trance- und Hypnose-ähnliche Stimmung. Und das ist genau das, was die Rock- und Popmusiker selber ganz bewusst wissen und einsetzen. Ich möchte mal ein paar Zitate von solchen Rockmusikern da anführen. Jimi Hendrix sagt zum Beispiel: Bestimmte Stimmungen werden durch Musik erzeugt, denn Musik hat eine nur ihr eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren. Und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischt, kannst du ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Ist das nicht eine interessante Aussage? Musik hypnotisiert die Leute und dann wissen sie gar nicht mehr, was ihnen da eingeflößt wird. Ja. Peter Michael Hamel, auch ein Popmusiker, sagt: Durch Rhythmus erwacht das magische Bewusstsein. Ist auch ein interessanter Satz. Ja. Jim Page von der Rockgruppe Led Zeppelin sagt: Ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Konzerte von Led Zeppelin beruhen im Wesentlichen auf Lautstärke, Wiederholung und Rhythmus. Sie haben viel Ähnlichkeit mit der Trance-Musik Marokkos, die in ihrem Ursprung und Zweck magischen Charakters ist. Also mit der Musik sollen die Geister beschworen werden und herbeigerufen werden. Mit der Musik sollen die Menschen verzaubert werden, dass sie offen werden für die Manipulation der Dämonen. Das ist Rock- und Popmusik. Und das sage ich als jemand, der in seinem alten Leben 15 Jahre lang Rock- und Popmusik gehört und getanzt hat, bis ja mindestens im Normalmaß ziemlich exzessiv. Ja? Das ist Musik von Dämonen. Und das ist eine Musik, die dämonisch beeinflusst und die die Leute unterbewusst dazu bringt, sich den Geistern zu öffnen. Und genau deshalb setzen die Charismatiker sie auch ein, weil sie hervorragend dazu geeignet ist, die Menschen für diesen falschen Verführungsgeist zu öffnen und zu programmieren, dass sie diesem Geist letztlich ohne irgendwelche Bedenken folgen. Es ist auch interessant, dass zum Beispiel die Charismatiker selber sagen, dass Rock- und Popmusik wirksam ist ohne Text. Zum Beispiel hat ein charismatischer Lobpreisleiter Kevin Prosch geschrieben: Ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Oft wirkt das wie eine Prophetie, die die Herzen der Menschen berührt. Ja? Also instrumentale Rock- und Popmusik ohne irgendwas bewirkt, dass der Schwarmgeist die Leute anrühren kann und ansprechen kann. Ja? Also das sind diese Dinge, die müssen wir ganz nüchtern sehen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, können wir solch eine Musik im Heiligtum Gottes einsetzen, dann muss die Antwort eigentlich ganz klar Nein lauten. Ja? Das geht nicht. Wir können nicht Götzendienst mit Gottesdienst vermischen. Das war übrigens die Sünde vom goldenen Kalb. Ja? Die Leute haben ja dem Herrn ein Fest gefeiert. Das war ja ein, heute gibt es auch wieder Worship-Festivals. Ja? Das ist zum Beispiel auch so eine Perversion der Charismatiker. Ja? Ein Festival, ein Fest für Gott feiern. Und dabei wird dann getanzt. Das goldene Kalb ist unsichtbar, aber das ist auch da. Ja? Es ist Götzendienst. Es ist die Methode des Götzendienstes und es ist angeblich für Gott. Und Gott sagt, es ist ein Gräuel. Ja, das finden wir beim goldenen Kalb ganz deutlich ausgedrückt. Und so dürfen wir einfach nicht die Musik des heidnischen Götzendienstes für den Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit einsetzen. Sonst erreichen wir letztlich, dass Gott dieses Opfer unannehmbar ist, ein Gräuel für Gott sein muss. Und genauso merken wir natürlich auf der anderen Seite, dass auch die Lieder, Texte von der charismatischen Irrlehre ganz stark beeinflusst sind. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. In meiner Broschüre habe ich ein paar Beispiele gebracht, in meinem Buch noch ein paar mehr, wo es um die Endzeiterweckung geht. Herr, gieße deinen Geist aus. Der Geist Gottes rettet unser Land. So heißen dann solche Dinge, die also genau diese Irrlehren, die wir im ersten Vortrag behandelt haben, ausdrücken. Oder: Herr, rühre mich an mit deinem Geist, ich will dich spüren, ich will dich sehen. Das sind so Texte aus Lobpreisliedern, die genau diese schwärmerische Fehlorientierung hervorbringen. Also auch von den Texten her sind diese Lieder nicht akzeptabel. Auch vor allen Dingen auch von der Musik her nicht. Und von daher gesehen, wenn wir den Herrn lieben, wenn wir unseren geistlichen Auftrag als heiliges Priestertum für Gott ernst nehmen, dann müssen wir sagen, wir können solche Lieder nicht singen. Nicht in der Versammlung und auch nicht in der Jugend eigentlich. Ja? Und auch nicht zu Hause. Wobei, das ist ja jedem selber überlassen. Aber ihr Lieben, wenn ihr wirklich eure Lauterkeit für den Herrn bewahren wollt, dann lasst diese Lieder weg. Ich muss es ehrlich sagen, als wir als Pfingstler nach Jahren der Lobpreismusik herauskamen und kamen in eine Brüderversammlung, wo vierstimmiger Gesang ohne Instrumentalbegleitung geübt wurde. Ja, das schöne Liederbuch, sind leider auch ein paar charismatische Lieder drin, aber nur wenige. Dieses Liederbuch war uns so kostbar. Dieses Liederbuch, wir haben diese Lieder so geschätzt, diese Schlichtheit, diese Betonung auf den geistlichen Inhalt. Ja, wir haben richtig aufgeatmet. Das war uns ganz wertvoll und deswegen ist es für uns so traurig, dass manche, die in den Brüdergemeinden groß geworden sind, sagen, ah, weg mit diesen langweiligen Liedern, wir wollen was Peppiges, wir wollen das andere. Ja? Die merken gar nicht, was sie eintauschen, die merken gar nicht, was sie verlieren, nämlich schlichte, geistgewirkte Anbetung, Gotteslob, das am Wort Gottes orientiert ist und das nüchtern ist, wird eingetauscht gegen eine schmutzige Ekstase, die letztlich von Gott wegführt, die letztlich die Menschen manipuliert und letztlich auch dazu dient, dass die Irrlehren der Charismatik sich in bibeltreuen Gemeinden mehr und mehr ausbreiten. Das möchte ich zum Abschluss des Vortrages nochmal betonen und dazu als Zeugnis zwei Zitate von Nicht-Charismatikern anführen. Ja, manchmal wird mir ja auch der Vorwurf gemacht, naja, du bist ein ehemaliger Charismatiker, du bist geschädigt, dich kann man nicht so ernst nehmen. Aber diese gefährliche und verführerische Wirkung charismatischer Lieder lässt sich ja über die Jahrzehnte schon ganz nüchtern feststellen und beobachten. Ich zitiere mal von Alan Morrison und von Peter Masters, beides baptistische Pastoren und Verantwortliche im Reich Gottes, die reiche Erfahrung haben über die Auswirkung charismatischer Lieder in bibeltreuen Gemeinden. Erstmal Alan Morris aus der International Baptist Church in Eindhoven, in den Niederlanden. Er sagt, was die Befürworter des neuen Anbetungsstils nicht durchschauen, ist die Tatsache, dass hinter dem Auftauchen dieser Lieder in der christlichen Szene eine verborgene Strategie steckt. Denn die Musik des neuen Anbetungsstils ist eine Tür, durch die man in eine der biblischen Lehre widersprechende Weltsicht hineinkommt. Und zwar in Bezug auf die Gemeinde, die Dämonen, das Reich Gottes, Geistesgaben, die Souveränität Gottes, Gebet, den Heiligen Geist und viele andere Bereiche der christlichen Wahrheit und des christlichen Lebens. Die Strategie hinter dem neuen Anbetungsstil und besonders hinter seinen Liedern ist praktisch identisch mit der Strategie der charismatischen Bewegung. Sie wirkt durch schrittweise Infiltration, wobei die Musik der neuen Anbetung als Vorhut auftritt, als Mittel zur Aufweichung und zur Lähmung der Abwehr. Sobald Sie in Ihrem Liederbuch Lieder aufnehmen, die von Mitgliedern der charismatischen Bewegung geschrieben wurden, die auf Gewinnung von Anhängern aus sind, heißen Sie letztlich die Bewegung als Ganzes gut. Ihre Lieder sind nämlich aus einer besonderen Sichtweise heraus geschrieben, nicht nur was den Text betrifft, sondern auch die Stimmung, die erzeugt wird. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Masse der neuen Anbetungslieder von Leuten geschrieben wurden, die eifrige Verfechter von charismatischen Lehren sind, die frühere Generationen von Gläubigen als Fanatismus und Schwärmerei zurückgewiesen haben. Diese Lieder wurden mit dem ausdrücklichen Ziel geschrieben, ihre Lehren in Gemeinden auszusäen. Mit anderen Worten, die neuen Anbetungslieder dienen der Werbung. Sie wollen für eine andersartige Form von Christentum werben, das sehr weit von der Bibel entfernt ist, obwohl die Mehrheit der heutigen bekennenden Christen nicht in der Lage zu sein scheint, das zu erkennen. Ich bin überzeugt, dass wir es hier mit einer sehr verführerischen, satanischen Strategie zu tun haben. So klug erdacht, dass sie sogar die Auserwählten verführen könnte, wenn das möglich wäre. Soweit Alan Morrison. und jetzt Peter Masters, der Nachfolger von Spurgeon am Metropolitan Tabernacle. Er sagt, Gemeinden, die einst die Rechtfertigung allein aus Glauben verteidigten und sich von charismatischem Gedankengut fernhielten, kamen unter gewaltigen Druck, die weltlich ausgerichtete Anbetung im charismatischen Stil einzuführen. Diejenigen, die dies taten, wurden bald geprägt von den neuen Liedern, die sie sangen und der Musik, die sie spielten. Bald sahen sie keinen großen Unterschied mehr zwischen sich selbst und denen, die die neuen Lieder machten. Diese Gemeinden werden jetzt schrittweise, aber unaufhaltsam in die Welt des charismatischen und ökumenischen Evangelikalismus hineingezogen. Während sie sich früher weigerten, ihre bibeltreue Prägung aufzugeben, die Lehre zu verfälschen oder charismatische Erscheinung zu akzeptieren, werden sie jetzt überwältigt von der euphorisch wirkenden Droge der modernen Anbetung. Manchmal bleibt die Verkündigung noch gesund. Aber wie lange, wenn sich erst einmal die grundlegenden Werte der Gemeinde geändert haben? Ob ihre Befürworter das nun erkennen oder nicht, die moderne Anbetungsbewegung ist das Werkzeug der Stunde, mit dem die lehrmäßigen Mauern Zions niedergerissen werden. Wie angestrengt muss der Erzfeind der Gemeinde und der menschlichen Seelen daran arbeiten, eine solche Katastrophe zu bewirken? Die neue Anbetungsszene ist ohne Zweifel unser Gegner, nicht unser Freund. Wenn wir der neuen Anbetung auch nur den kleinsten Raum gewähren, wird sie die höchste Tätigkeit zerstören, die uns anvertraut ist, die ehrfürchtige, einsichtige und freudige Darbietung von geistlichem Lobpreis. Diejenigen, die damit anfangen, ein neues Anbetungslied bei jedem Gottesdienst zu singen, werden bald zwei singen, dann drei, dann werden sie eine Band einführen. Und so geht es weiter. Es ist sehr bemerkenswert, dass überall, wo Evangelikale die neue Anbetung willkommen geheißen haben, ein erkennbarer Verlust an Ehrfurcht aufgetreten ist, verbunden mit Weltlichkeit und Oberflächlichkeit. Aus der Erfahrung vieler Gemeinden ist offenkundig, dass die neue Anbetung Holz, Heu und Stroh einführt und die Kraft und Herrlichkeit des echten Lobpreises raubt. Wo wird Ihre Gemeinde in 10 oder 20 Jahren stehen? Wird sie eine leichtfertige, seichte, auf Vergnügungen beruhende Gemeinschaft sein, die aus dem Brunnen dieser Welt trinkt und aller Stärken des echten biblischen Christentums beraubt ist? Ist sie dann zu einer charismatischen Gemeinde geworden, wo die Anbeter tanzen oder zu Boden stürzen? Wird es gar nicht mehr erkennbar sein, dass sie einst eine konservative Gemeinschaft war, die die Bibel liebte? Oder wird sie immer noch durch die Kraft Gottes für die Wahrheit einstehen? Die Schrift ist wichtig, Grundsätze zählen immer noch. Wir müssen den Herrn lieben und ihm in allen Dingen gehorchen. Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand Ihre biblische Anbetung raubt. Was immer der Preis sein mag, halten Sie fest an einer auf Gott ausgerichteten Anbetung, die nicht von fleischlichen Erfindungen befleckt ist, bis der große Tag kommt und die Schatten fliehen und wir hingerissen unseren König anschauen werden, dessen alles übertreffende Herrlichkeit in alle Ewigkeit nicht mehr von den Dingen dieser Welt verdunkelt sein wird. Soweit Peter Masters. Ich kann das nur unterstreichen, was hier gesagt wurde. Die Anbetung der Charismatiker, diese falsche Worship, bedeutet letztlich, dass wir einen Sauerteig in unsere Gemeinden bringen, der seine Wirkung nicht verfehlen wird, wenn wir ihn behalten. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und deshalb müssen wir in dieser Hinsicht aus meiner Sicht liebevoll und klar den Weg gehen und sagen, auch zu unseren jungen Leuten, ihr lieben jungen Geschwister, aus Liebe zum Herrn, wir können diese Musik nicht einführen. Wir können sie nicht dulden. Sie gefährdet eure Seelen und euer geistlichen Weg mit dem Herrn. Das müssen wir in Liebe bezeugen. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Wir können nicht kommandieren und dekretieren. Aber es ist ganz wichtig, dass wir in dieser Frage einen klaren, biblisch begründeten Stand haben und nicht opportunistisch und taktisch und menschlich denken und handeln. Wie gesagt, es geht um vieles. Es geht letztlich darum, ob diese biblische Anbetung im Geist und in der Wahrheit, von der wir gehört haben, die uns aufgetragen ist, ob die zerstört wird oder ob sie bewahrt wird. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen, dass wir über diese Dinge nachdenken, die ich hier vorstellen wollte und konnte, dass wir einfach auch jeder ganz persönlich die Konsequenzen draus ziehen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, lass uns das doch neu ganz bewusst werden, was für ein gewaltiges Vorrecht du uns gegeben hast, dass wir den lebendigen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Ja, weil du dein Opfer gebracht hast, weil wir durch dein Blut in das himmlische Heiligtum eintreten können im Geist. Ach Herr, und lass uns doch klar werden, was diese Berufung, dieses Vorrecht bedeutet, wie wir diesen Dienst als heilige Priesterschaft, dieses geistliche Opfer darzubringen, wie wir den auch umsetzen können. Und dass wir doch auch wirklich klare Maßstäbe für die Lieder und die Musik bekommen aus deinem Wort. Dass wir bewahrt werden vor einer Verflachung und Verfälschung der Anbetung durch charismatisches Liedgut, durch Rock- und Popmusik, durch heidnische und dämonische Befleckungen und Einflüsse. Gib doch Gnade, dass dein Wort uns da zur Klarheit helfen kann. Gib Gnade für die Gemeinden, dass sie sich noch fernhalten von diesen Einflüssen und in aller Einfalt und Treue an der geistlichen Anbetung im Geist und in der Wahrheit festhalten. Herr, stärke du uns in unserer Nachfolge. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen, dass doch dein Wort, das wir heute reichlich hören durften, mit uns geht und die gute Frucht in uns wirkt, damit du verherrlicht wirst in unserem Leben. Wir danken dir, wollen dir Lob und Ehre und Anbetung darbringen. Amen.